Wir haben heute als Predigttext im Verlauf der Geschichte Abrahams die Geschichte von Isaaks Opferung, 1. Mose 22. Ist der Höhepunkt der Abrahamsgeschichte. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Das tut ja jetzt noch besonders weh, wenn Gott das noch so nennt und ihn noch dran erinnert. So schwer macht's ihm Gott. Und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf. Er hätte ja sagen können, es reicht auch noch um 10 vor 12. Aber wenn Gott ruft, dann müssen wir gehen. Und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am 3. Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und Isaak sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar. Legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht, daher man noch heute sagt auf dem Berg, da der Herr sieht. Jetzt weiß ich, dass unter Ihnen viele Bergfreunde sind. Und jetzt in den zurückliegenden Urlaubswochen haben manche von Ihnen die schönsten Berggipfel erklettert. Und dann haben sie sich gefreut an dem herrlichen Ausblick, den man da hat. Und manchmal gibt es auch unterwegs zur Spitze noch Schönes zu bestaunen. Seltene Blumen, Matten, Almen, Bergquellen, reine Bäche. Es ist was Wunderschönes, wenn man in den Bergen gehen kann, und da wird es uns schwer zu sagen, welcher Gipfel wohl der schönere sei. Aber heute Morgen haben wir eine Bergwanderung vor uns, die wird einem sauer. Noch schwerer als die schwierigste Bergsteigerroute, der Weg zum Berg Moria. Und Abraham muss den Weg gehen, ob er will oder nicht. Er wird gar nicht gefragt. Es ist nicht eine Frage nach der Lust und nach der Freude. Und er geht, früh am Morgen bricht er auf, 3 Tage lang geht er, jeder Schritt tut doch weh. Verstehen Sie jetzt meinen ersten Punkt? Gott kann fordern. Gott kann fordern. Wenn man heute in Büchern oder in Fernsehdiskussionen oder auch in Kirchenblättern Betrachtungen über diese Geschichte liest, dann fällt auf, dass die meisten der Ausleger mit dieser Geschichte nur noch wenig anfangen können. Die sagen, das ist eine Geschichte aus grauer Vorzeit. Das schließt eine dunkle Epoche ab. Das trifft nicht auf unseren Gott zu. Unser Gott ist der Gott der Liebe. Und das stimmt nicht, was diese Ausleger uns erzählen. Ich bin froh, dass jetzt viele unter uns sitzen, die Zeugen dessen sind, dass Gott auch heute seine Leute sehr wohl auf den Hügel Moria führt. Schwere Wege, wo Gott uns unerbittlich Hartes auflegt. Das passt uns nicht, das geht uns gegen den Strich unseres Denkens, das kann man nicht verstehen. Und dann kommt es zu diesem Konflikt und den muss man einmal durchstehen. Unser Gott ist nicht in der Mode der Zeit so soft. Früher sagt man ein Feld-, Wald- und Wiesengott. Ein süßes Bild unserer Gefühle. Sondern wir reden ja gerne vom lebendigen Gott, wie Gott wirklich ist, wie wir ihn erfahren im Leben. Ein Gott, der fordern kann. Und das ist jetzt nicht der Grund, um darüber zu reden, sondern das haben Sie vielfach erlebt. Da steht ein Abraham, dieser große Mensch des Glaubens vor dem ewigen Gott. Und er weiß, ich bin nur Staub und Asche. Ich kann doch vor Gott den Mund nicht auftun. Ich will meinen Mund nicht auftun. Er müsste ja sagen, ich verstehe dich nicht. Wo ist uns denn je versprochen, dass wir den ewigen Gott verstehen können? Und unsere Gedanken können ihn nicht fassen. So leicht haben wir das am Anfang unseres Gottesdienstes ja nachgesprochen. Meine Gedanken sind nicht eure Wege und meine Wege sind nicht eure Wege. Spricht der Herr, der über unser Leben gebietet, der uns in dieses Leben hineingestellt hat, der unsere Todesstunde kennt und der auch unseren Lebensweg bestimmt hat, wie lange er gehen soll. Dieser Gott, vor dem können wir nichts fragen und nichts antworten. Und wir können ihn nicht vor unser Gericht ziehen. Es ist uns wie eine bittere Pille, die man nicht schlucken will. Und sagt, das kann ich nicht, das kriege ich nicht, den Hals hinunter, ich begreife das nicht. Und jetzt verstehen Sie erst, was die Bibel uns erzählt. Dass Abraham anders ist als wir. Er glaubt. Er vertraute, er gehorchte. Und im Römerbrief sagt Paulus dann Römer 4, er wankte nicht im Glauben. Er wusste auf das Gewisseste, bei Gott gibt's noch eine Lösung, selbst wenn alles dunkel und verloren ist. Woher hat er denn das? Er hat das Wort Gottes. Das, was ihm Gott gesagt hat, so wie sich Gott ihm offenbart hat, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und ich darf das Ihnen jetzt so sagen, weil es bei Ihnen oft auch so aussieht. Und Sie sagen, ich verstehe Gott nicht mehr in meinem Leben, ich weiß nicht, was er will. Und dann ist gut, wenn Sie sich nicht orientieren an Ihren Gefühlen, an Ihren Empfindungen, an Ihren Gedanken, an Ihrem Verstehen, sondern wenn Sie ganz einfach nur noch auf das Wort Gottes trauen. Er hat's gesagt und darauf wagt, mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Manchmal meine ich, ich bin der Falsche hier auf der Kanzel, weil jetzt manche von Ihnen darüber reden müssen, wie das ist. Das ist unbegreiflich. Wenn Gott Menschen auf den Berg Moria führt, aber dann sind glaubende Menschen so, dass sie mit dem Lied eines Gesangbuchverses sagen können, nimm hin, was dein ist, Gott, nimm's hin. Ich will mich drum nicht grämen, was von dir kommt, ist mir Gewinn, dein Geben und dein Nehmen. Ich lege auf den Brandaltar das Liebste dir zum Opfer dar. Ein Stück von meinem Herzen. Und das hat Abraham gemacht. So wie es bis in unsere Tage hinein Gott von vielen zumutet. Vor 15 Jahren erinnere ich mich auf dem Höhepunkt dieser chaotischen Verhältnisse in Uganda, als dieser Diktator Idi Amin die letzten verbliebenen Engländer jagte und hetzte. Da war ich bei einer Glaubenskonferenz dabei, die im äußersten Westen dieses ostafrikanischen Landes gehalten wurde. Wir waren am Abend dabei und da war eine englische Teepflanzerfamilie, berühmten Namen Wilson Tee. Und die hatten lange Zeit dort in Ostafrika gelebt und nun waren die letzten Engländer der öffentlichen Höhnung ausgesetzt und sie wussten nicht, wie lange dies noch gehen sollte. Und an dem Abend erzählte noch dieses Ehepaar, wie furchtbar das war, jeden Tag Militärübungen auf ihrer Teefarm und Teeplantage. Und dann kamen die Hubschrauber und wir wussten nicht, was das soll. Und sagten, unsere Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Und dann haben sie an diesem Abend in dieser Versammlung, wo wir waren, sich ein Lied gewünscht. Das gibt es leider nur in einer sehr unzulänglichen deutschen Übersetzung. Aber wer ein wenig die englischen Lieder kennt, der hat dieses Lied lieben gelernt, wo es dann heißt, Trust and Obey. Vertrau und gehorch. Und da wird gesagt, auch in der dunkelsten Nacht ist dein Wort uns wie ein Stern und wir können dem immer nachgehen. Es gibt keine Dunkelheit mehr, sondern wir gehen fröhlich unseren Weg. Und das ist mir bis heute zum Bild geworden, wie Menschen heute leben. Ganz bestimmt auch in den Unruhen von Soweto. Aber dass der Herr vorangeht und sagt, ich bin doch da, du kannst es nicht verstehen und nicht begreifen und nicht wissen und du kannst mit deinen Augen nicht ertasten. Und Glaubende sind dann solche Leute, die in die dunkle Nacht hinausgehen, wie einst ein Kolumbus über den Atlantik mit seinem Schiff gestartet ist. Dort war nur das Unbekannte vor ihm. Und dann fährt er los durch Tage des Bangens und der Ungewissheit und er weiß nicht, was kommt. Und plötzlich, da tut sich Land vor ihm auf, da kann man leben. Wie gut ist, dass Gott uns durch das Dunkel führt. Wie gut, dass uns Gott auf den Hügel Moria führt. Gott kann fordern. Aber jetzt sind wir beim zweiten Punkt. Gott kann prüfen. Da steht ja am Anfang dieses Wörtlein, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Das ist ein ganz kompliziertes Wörtlein, weil es vielleicht bei uns auch falsche Bilder jetzt produzieren könnte. Versuchte Gott Abraham. Ja, spielt denn Gott mit uns? Testet er uns? Macht er mit uns denn irgendwelche Experimente? Das kann doch nicht sein, dass uns Gott nur wie zum Spaß einem Test unterzieht. Das muss jetzt ganz klar auf dem Tisch sein. Das kann nicht sein. Sondern Gott will wissen, wie wir es mit dem Glauben halten. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Ist es denn noch nicht genug, was Abraham an Glaubensproben durchlitten hat? Nein. Und Gott will immer genauer wissen, was dahinter steckt bei uns. Was ist denn da mit deiner Liebe und mit deinem Glauben? Das könnte ja sehr wohl auch bei uns sein, dass wir Gott zwar dienen, aber nur, damit es uns gut geht, damit wir gesund bleiben. Wo die einen das Amulett tragen, da glauben wir und sagen, wenn Gott mit uns ist, dann schützt er uns vor allem Bösen. Und wenn man mal etwas Böses eintritt, dann kann das ja nicht von Gott sein. So ist doch der Glaube.
Vielleicht auch dieser moderne christliche Aberglaube, der hinter dem ganzen Unverständnis dieser Geschichte steht. Gott kann uns alle prüfen. Das ist nötig, weil das mit der Liebe ja so eine Sache ist. Wie ist denn das mit unserer Liebe? Ist die denn immer rein und lauter? Es mag ja schon manchmal vorgekommen sein, dass einer ein Mädchen geliebt hat, aber er hat nur die Sparkonten und das Haus dahinter gesucht und sagte, das, was die hat. Und wenn das Geld kaputt geht, dann ist die Liebe nichts mehr wert. Wie ist denn das mit der Liebe zu Gott? Lieben wir denn Gott wirklich über alle Dinge? Ist er uns wirklich wichtiger als alles andere? Wir sagen, Gott, das brauchst du nicht prüfen, du kannst uns doch ins Herz sehen. Nein, er will es wissen. Er will wissen, ob wir an den Dingen dieser Welt wirklich kleben. Liebe Schwestern und Brüder, es ist eine Not auch unseres Glaubens, dass wir alle in die irdischen Dinge dieser Welt hineingebunden sind. Sie sind so ungeheuer wichtig. Unser berufliches Fortkommen, die Ehre von Menschen. Wir wollen alles haben für uns. Wir wollen das in die Hände kriegen. Wir brauchen immer mehr. Und sind so unglücklich, wenn uns Gott was aus der Hand nimmt. Dabei ist doch in Wirklichkeit so, wir Menschen haben das Paradies Gottes genommen und haben eine chaotische Welt daraus gemacht. Wir haben die gute Schöpfung genommen und haben sie zerstört. Alles, was wir Menschen immer wieder so eigenwillig in die Hand nehmen, das wird ja gar nicht schön. Und darum kann Gott sagen, gib's mir. Nicht, weil er es uns wegnehmen will, sondern weil er es ganz neu schön machen will. Ist ja auch so, wenn Sie das vorhin gehört haben, wenn so ein junger Mensch dort im Swasiland sein Leben Jesus gibt. Und auf einmal ist es, wie wenn der große Meister und Herr diese Gabe dieses Lebens füllt, nützt, zum Klingen bringt. Mir ist es wie ein wunderbares Musikinstrument, wie eine Violine, wo er die Saiten streicht, wo er plötzlich diesem wunderbaren Instrument die Töne entlockt, eine herrliche Harmonie daraus herauszaubert. Wenn wir etwas Gott geben, dann wird es uns doch nicht weggenommen. Und darum kann Gott sagen, willst du es mir geben? Willst du es mir geben? Jetzt kommt zum Vorschein, dass wir Gott gar nicht trauen, dass wir ihn gar nicht lieben. Liebst du mich wirklich mehr als allen Besitz, als alle Dinge dieser Welt, mehr als Gesundheit, mehr als die Menschen, die dir zur Seite stehen? Willst du mich denn haben, wirklich? Und ein Abraham tut das, was in diesem Lied von Philipp Spitta, den ich vorhin zitiert habe, auch von manchen Eltern verlangt wird, die ihr Kindlein hergeben. Legt es auf den Brandaltar. Herr, ich lege es in deine Hände. Dir gebe ich es. Niemand sonst. Und was du willst, kann mir nicht schwer werden. Und kann mich nicht niederdrücken und kann mich nicht zerbrechen. Der Abraham sagt zu seinem Isaac eine ganz merkwürdige Formulierung. Wir wollen hingehen und anbeten. Manche meinen, das sei vielleicht nicht so ganz wahrhaftig gesprochen. Doch, das ist das schönste Umschreiben dessen, was da geschieht. Wir legen es Gott hin, wir beten ihn an, wir preisen ihn und loben ihn, dass er der Herr Himmels und der Erde ist. Und so gibt es manches im Leben, was wir im Laufe unserer Strecke, die wir wandern, Gott hingeben müssen. Gib's ihm in die Hände. Und wenn er es dir neu zurückgeben will, dann kannst du dich dran freuen. Und wenn er weiß, dass es nicht so sein soll, dann lass es ihn machen. Wir singen oft so Lieder. Und es wird uns dann schwer, wenn wir diese Lieder singen, jetzt nach der Predigt. Wir haben es vorher noch ganz munter gesungen. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Wie ist das, wenn Gott ihnen den liebsten Lebensgefährten wegreißt? Wenn sie in Versuchungen geraten, wenn wir dich haben, ja, das ist die Krönung des Glaubens. Herr, ich will nur dich. Und es kann auch sein, dass im hohen Alter, unter den vielen Beschwerden und Leiden des Alters, dass die Krönung des Lebens wird, dass ich immer mehr nur ihn habe. Wenn ich ihn nur habe, wenn ich nur bei dir bin. Und noch das Letzte, Gott kann lösen. Gott kann lösen. Diese modernen Ausleger, von denen ich vorhin schon sprach, die sagen dann immer an dieser Geschichte, das ist das Einzige, was sie als Quintessenz aus diesem Abschnitt finden, da hat Gott die Menschenopfer abgeschafft. Und es war für alle Zeiten klar, dass Gott keine Menschenopfer will. Ist richtig. Aber es ist uns nicht genug für die Geschichte. Denn es war ja dann später schon in Israel so, dass in diesem aufkommenden Heidentum, im Heidentum, sie im Hinnomtal ihre Söhne den Opfergötzen geweiht haben, schreckliche Menschenopfer darbrachten. Und nur an dieser Stelle sage ich einen Satz, der oft mein Herz so drückt. Wir bräuchten heute nicht so viel zu reden. Allein in unserem westdeutschen Volk sind in den letzten Jahren bestimmt Millionen gesunder Kinder, ausgerechnet im Mutterleibe, dem Moloch Wohlstand geopfert worden, damit sie den Wohlstand nicht antasten. Menschenopfer werden dargebracht in einer Welt ohne Gott. Aber die Geschichte hat ja noch einen ganz anderen Sinn. Ich will das nur einfach sagen, damit wir nicht so billig die Bibel auslegen. Und dann so schnell damit fertig sind. Sagen, wie kann Gott so grausam sein? Wir sind grausam. Und die ganze Sache mit den Opfern ist ja eine Frage, wie kriegt mein sündiges Leben mit Gott wieder Frieden? Ich kann doch mit Gott gar nicht Gemeinschaft haben, auch ein Abraham nicht. Darum kann Gott ja von ihm so viel fordern, weil er steht da mit leeren Händen und Gott kann uns vor sich ziehen, vor sein Gericht und wir können nichts mehr antworten. Darum kann Gott auch mein Leben nehmen. Und da ist wunderbar, dass Gott nicht meinen Tod will, sondern er hat seines eigenen Sohnes nicht verschont. Genau das gleiche Wort, das hier in 1. Mose 22 vorkommt. Du hast deines Sohnes nicht verschont. Nun kommt es noch einmal vor. Gott hat seines Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Ja, ist das denn nötig? Ist das wirklich nicht so blutrünstig? Es ist Gott so schwer, nein, noch schwerer geworden als Abraham, der Weg nach Moria. Und jetzt wissen Sie erst, welch eine Liebe Gott für Sie hat, dass er für sie sein Bestes hergibt. Und er will nur, dass sie mit Gott versöhnt sind, dass jetzt alle anklagende Schuld vergeben ist. Wir können keine Opfer bringen. Wir können nur dankbar dieses große Opfer annehmen, dass Jesus für uns gestorben ist und dass das da schon aufleuchtet im Leben Abrahams, andeutungsweise, so wie eine Vorausweisung von dem, was kommen soll. Er hat seines Sohnes nicht verschont, sondern er hat Gedanken des Friedens und der Liebe mit uns. Er will uns nichts nehmen. Jetzt ist für uns doch völlig klar, Gott führt uns keine dunklen Wege mehr. Nein, was böse scheint, ist gut gemeint. Er ist doch nimmermehr mein Feind. So haben wir es vorhin gesungen. Ich weiß es um dieses Opfers Jesu willen. Sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er will uns ganz, er will mein Herz ungeteilt haben. Er überfordert uns nie. Er will uns alles, alles schenken. Und wir dürfen uns freuen, gerade hier an dieser schweren Geschichte vom Hügel Moria, der Herr sieht. Der Herr sieht mein Herz, er kennt mich und ich darf ihn schauen, ihn in seiner unendlichen Liebe. Auf dem Hügel Moria leuchtet das Bild vom Hügel Golgatha auf, das Opfer Jesu für mich. Und ich freue mich, dass er mir alles gibt und dass ich die ganze Liebe und die ganze Güte Gottes habe. Amen.